Deutschlandfunk Nova. 100.
Herzlich willkommen zur 100, ihr Lieben. Und wie immer kommen wir jetzt erstmal ein bisschen zur Ruhe. Ja? Tief einatmen. Und ganz tief wieder aus. Ja, das erdet uns jetzt. Ja? Und wer mag, kann auch mal ein kleines Geräusch dazu machen. Tief einatmen. Ja, das ist am Anfang oft ein bisschen schwierig, ja, da aus sich rauszugehen, aber das kriegt ihr hin. Na, vielleicht lassen wir das auch einfach. Da stimmt doch was nicht. So heißt die 100 heute bei mir im Studio. Niloufar Elhami, 100 Redakteurin.
Na,
jetzt sind wir geerdet, oder? Ja, das wär ich gern. Hast du schon mal irgendwie in irgendeiner Situation gedacht, das stimmt doch was nicht?
Ja, das passiert ja meistens in der Begegnung mit Menschen, wo man irgendwie denkt, ja, irgendwie ist der oder sie ein bisschen komisch. Also wir sind ja soziale Wesen. Ich glaube, dass die meisten von uns ein gutes Gespür dafür haben, wenn die Kommunikation mit einem Menschen irgendwie anders oder seltsam verläuft. Und bei mir ist es ein paar Mal vorgekommen, dass ich beim Kennenlernen irgendwie gedacht habe, dieser Mensch wirkt, als würde er die normalsten Fragen, so wie, hey, wo kommst du her, was machst du so, wer bist du so überhaupt, abweichend oder merkwürdig unpräzise beantwortet.
Was hast du dann geglaubt, warum die Leute das machen?
Also ich habe schon geglaubt, dass jemand gute Gründe dafür haben kann, dass er einfach keinen Bock hat, auf gewisse Fragen so genau einzugehen und dass diese Person ja die nicht durch per Automatismus jetzt dubios oder strange sein muss. Aber was ich sagen will, wir sind meistens gut darin, sofort zu erkennen, dass irgendwas in der Kommunikation nicht stimmt.
Ja, und dann beschleicht einen so dieses Gefühl und man weiß eigentlich gar nicht, was man daraus jetzt machen soll. Aber man spürt, da ist was. Kenne ich auch. Und was ich aber auch wirklich häufig habe, ist dieses Gefühl bei Geschichten. Also es werden ja ständig irgendwie Geschichten erzählt, im Freundeskreis, beim Bier in der Kneipe oder sowas. Und bei so Geschichten, die man so hört, wo es dann zu krass ist oder so, wo man denkt, das kann irgendwie nicht sein. Aber auch bei Geschichten, die man in den Medien liest. Durchaus.
Ja, ne? Total. Man sagt, das klingt unfassbar. Und genau solche Geschichten haben wir in der heutigen Sendung. Wir lernen Frane Seeler kennen. Der Mann hat einen Flugzeugabsturz überlebt, wo alle anderen ums Leben gekommen sind. Dann ein Busunglück. Er war, wie er selber sagt, in 7 ganz schlimmen Unfällen verwickelt und hat dann auch noch zum Schluss im Lotto gewonnen. Und wenn man sich diese Geschichte des kroatischen Musiklehrers so anhört, dann könnten einem schon Zweifel aufkommen.
Und dann lernen wir den Mann kennen, der den Bullet Catcher, den Doppelgänger von Saddam Husseins Sohn Uday, gemacht hat. Aber auch bei dieser Geschichte fragt man sich schnell, stimmt denn das alles so?
Genau, und dann sind noch Klaus und Viktoria, die haben ein gemeinsames Schicksal. Beide verlieben sich im Netz in Menschen, die sie noch nie gesehen haben. Sie glauben an die echte große Liebe und führen über Jahre Beziehungen übers Netz, bis sie irgendwann beide dahinter kommen, dass irgendwas da gewaltig nicht stimmt.
So sieht sie aus, die 100 heute am Mikro, Paulus Müller. Und das stimmt.
Deutschlandfunk Nova.
Wenn es einen Laden für Diktatorenbedarf gäbe, dann gäbe es da auch ein paar Dinge, die wären immer auf Vorrat da für durchgeknallte Diktatoren. Verspiegelte Sonnenbrillen, ja, ein Muss. Natürlich irgendwelche abgefahrenen Waffen, Fantasieuniformen und es müsste auch sowas wie einen Friseur geben, der auf Diktatorenfrisuren spezialisiert ist. Und auf jeden Fall eine ordentliche Auswahl an Doppelgängern. Die müsste auch immer da sein. Für den paranoiden Diktator unerlässlich. Und nicht nur für den, sondern auch für die Diktatorensöhne. Saddam Husseins Sohn Uday soll auch einen Doppelgänger gehabt haben, einen Bullet Catcher. Latif Yahia. Seine Geschichte ging durch die Medien. Kein Wunder, es ist eine spektakuläre Geschichte. Als junger Mann, persönlich von Uday Hussein rekrutiert, dann das Leben mitten im Zentrum der Macht im Irak in unvorstellbarem Wohlstand und schließlich die Flucht mit Hilfe der CIA. Klingt wie ein Drehbuch von einem Film. Und vielleicht hätten genau deswegen die Journalisten, die die Geschichte erzählt haben, sich auch mal fragen können, stimmt hier vielleicht etwas nicht? Stefan Beuting erzählt uns die Geschichte.
I know Uday since secondary school. And I didn't like from the secondary school.
Latif Yahia trägt eine tiefe Narbe im Gesicht. Sie beginnt knapp unterhalb des Haaransatzes und zieht sich über die Stirn gerade runter, quer durch seine rechte Braue, hinunter zu diesen unbeweglichen, traurigen Augen.
He was a horrible guy. Behavior, everything.
28. Juli 2007. Latif Yahir ist zu Gast bei Ryan Confidential, beim irischen Talkmaster Gary Ryan, einem der damals beliebtesten Radiomoderatoren des Landes.
You are probably one of the most unusual guests that we've ever had. In the first flush of the Saddam Hussein regime, you were his son's body double. Can you take us back to when you were first given that job?
Ob er uns mit zurücknehmen könne, zu dem Zeitpunkt, an dem er, Latif, sein Leben aufgegeben und der Doppelgänger eines brutalen, unberechenbaren und verrückten Despotensohns werden sollte. Latif schaut nach oben, holt tief Luft. Ja, das könne er. Latif Yahirs Geschichte ist eine von Angst und Macht, von Luxus und Qual. Sie klingt wie ein Märchen aus Tausend und einer Nacht und nach einem fiesen Albtraum.
Ja, das war einige Monate nach dem ersten Golfkrieg.
Karl Wendel, österreichischer Journalist, Kriegsreporter und Nahostexperte.
Ein Fotograf von mir, ein Ägypter, saß in einem Kaffeehaus in Wien und hat am Nebentisch einem Gespräch gelauscht. Da hat der Latif Yahir erzählt, dass er eben der Doppelgänger von Oda Saddam Hussein gewesen sei. Und der Fotograf hat mit ihm angesprochen und gesagt, du, das könnte eine tolle Geschichte sein, wenn sie stimmt.
Karl Wendel ist sofort begeistert. Mit Latif verabredet er ein Buch. Der Titel? Ich war Saddams Sohn. Als Doppelgänger im Dienst des irakischen Diktators Hussein.
Hat man halt diese Zufälle, die dann in der Endkonsequenz, wenn man dranbleibt, eine große Sache werden. Also vieles im Leben ist Zufall, das war ein positiver.
Die erste kleine Auflage erscheint 1993 in Österreich. Ganz nett, aber richtig positiv wird der Zufall erst 10 Jahre später, nach dem zweiten Golfkrieg, nach dem Sturz Saddams, als sich der deutsche Goldmann Verlag entschließt, das Buch noch einmal groß herauszubringen. NZZ, FAZ, Focus, NTV, alle wollen sie die Geschichte vom Doppelgänger.
Damals hat mir der Latif hier erzählt, es gibt hunderte Autos, Ferraris, Maseratis und weiß der Teufel was noch alles in der Garage vom Saddam Hussein und nach dem Sturz des Regimes hat man das alles gesehen. Also ist alles Punkt für Punkt so bestätigt worden, dass mir nachher klar wurde, das ist richtig, was der Mann erzählt hat.
Ich habe es wirklich mit Spannung gelesen. Ich habe jetzt nochmal drin rumgeblättert, es nochmal so quer gelesen.
Björn Blaschke, ARD-Nahost-Korrespondent, Irak-Kenner. Das Buch hat er sich 2004 in Amman gekauft.
Und dachte, es ist schon sehr viel drin, was so das angebliche Familienleben der Familie Saddam Hussein darstellt. Viel mit irgendwie Prostituierten und Brutalität so im Alltag, Leute niederprügeln. Wenig politisch eigentlich, sondern vielmehr eher so auf diesen Wahnsinn ausgerichtet, nämlich sich irgendwie zu verlustieren, auf andere Leute Kosten.
Latif Yahir bekommt auch eine Einladung in die Talkshow Boulevard Bio. Alfred Biolek, Gary Ryan, das sind für ihn perfekte Plätze. Dort kann er seine Lebensgeschichte so erzählen, wie er sie erzählen will. Weitgehend ungestört von kritischen Nachfragen. Er kann erzählen, wie er zum Doppelgänger eines psychopathischen Diktatorensöhnchens wurde. Und diese Geschichte, die beginnt so. 1987. Irak-Iran-Krieg. Latif Yahir ist da 21 Jahre alt. Offizier der irakischen Armee. Eingesetzt an der Front. Da erhält er einen besonderen Befehl. Er soll innerhalb von 72 Stunden in den Palast des irakischen Diktators kommen. Er soll Oday Saddam Hussein treffen. Saddam Husseins Sohn.
Oday coming out. How are you, my friend? Shaking hand. How are you doing? I say, I'm okay. And I say, really, I was terrified. And he said, no, no worry. No, I just called you to come in here for to say hello and I have a couple of questions for you.
Oday habe eine Frage an ihn.
And he say, what do you think to be Saddam's son?
Ob er Saddams Sohn werden wolle? Antwort, alle, also jeder Iraker sei doch im übertragenen Sinne Saddams Sohn. Aber das meint er nicht.
He said to me, No, I want it to be my fidei.
Fidei is the Islamic word for body double.
Yes, Arabic word. It's more body double. It's a bullet catcher, actually.
Bullet catcher.
Yeah.
Naja, er wollte ja nicht zu Beginn, weil er stammt aus wohlhabendem Haus. Es waren geordnete Familienverhältnisse. Er hat natürlich gewusst, wenn er sich da auf das jetzt einlässt, dann ist seine eigene Personalität weg. Also er ist nicht mehr Latif Yahir, er ist Hodei, er ist nicht mehr der normale Soldat und der Student, der er damals war, sondern er ist Mitglied des Clans, für ihn war klar, so erzählte es er mir, dass er da für immer und ewig mehr oder weniger ein Fidei ist.
Hodei mag Autos und er mag Orgien und sadistische Foltermethoden. Hodei Saddam Hussein ist der ältere der beiden Söhne, der 1996 knapp ein Attentat überlebt. Danach Schlaganfall, Gehirnschädigung, Verletzungen an Rumpf und linkem Bein. Hodei ist nicht fit, weder körperlich noch psychisch. Als der Irakkrieg vorbei ist und amerikanische GIs seine Räume durchsuchen, finden sie unter den Foltergeräten auch eine eiserne Jungfrau. Hodei gilt als unberechenbar, als Psychopath. Und Latif, der soll sein Doppelgänger sein. Mit allem drum und dran. Weil Hodei einen Überbiss hat, sollen Latifs Zähne schönheitschirurgisch verunstaltet werden. Weil Hodei gerne Orgien mag, muss Latif mit. Und weil Hodei quält, foltert, mordet, soll Latif das auch machen. So lange, bis ihm 1991 endlich die Flucht gelingt. Angeblich mit Hilfe der CIA, raus aus dem Irak ins sichere Europa. So erzählt er es in Interviews und so steht es in seinen Büchern.
Also er hat so viele Details erzählt, vor allem so perverse Details aus dem verrückten Leben von Hodei, die kann man so gar nicht erfinden. Also im Endeffekt war das James Bond hoch 4, was der da erzählt hat.
Unglaublich, fantastisch, exzentrisch. Und Stoff sicherlich gut für ein Buch, aber wie geschaffen für den Film.
Dir bleiben noch 5 Minuten, um es dir zu überlegen, bevor man deine Familie, sämtliche Verwandten ins Gefängnis von Abu Ghraib bringt.
Hast du dich entschieden?
Der Film heißt The Devil's Double, der Doppelgänger des Teufels. 2011 kommt er in die Kinos, Budget $20 Millionen.
Latif ist der Beste, den wir finden konnten.
Weißt du, wer das ist?
Natürlich.
Nein, nein, nein. Es ist nicht Saddam. Mein Vater kann nicht überall sein. Ich möchte, dass du für mich arbeitest.
Für dich arbeiten?
Arbeite als mein Doppelgänger. Siehst du es nicht? Wir könnten Zwillingsbrüder sein.
Du bittest mich darum, dass ich mich selbst auslösche.
Bei den Dreharbeiten des Films auf Malta ist der echte Latif auch am Set und beobachtet genau, was da passiert. Ebenfalls am Set der britische Journalist Ed Caesar, der sich ebenfalls für die Geschichte interessiert. Er spricht mit Latif und gewinnt den Eindruck, dass hier nicht nur ein Diktatorensohn verdoppelt wurde, sondern irgendwie auch die Realität. Ed Caesar schreibt für die Magazine der New York Times und der Sunday Times, für British GQ und den New Yorker. Mit seinen Reportagen hat er Preise gewonnen. Für die Stücke reist er viel. Kongo, Kosovo, Iran. Und um die Geschichte über Latif zu erzählen, eben auch ans Filmset nach Malta. Im Gepäck Rechercheergebnisse aus London. Unter anderem von einem irakischen Expert namens Haitham Ashmaya. Ashmaya ist 1998 mit Hilfe der britischen Regierung aus dem Irak geflohen. Sicherheit für ihn gegen Informationen über den innersten Bereich um Hodei Hussein, zu dem er bis dahin gehörte. Ashmaya bestätigt, dass Latif und Hodei sich ähnlich sind. Er bestätigt auch, dass sich die beiden getroffen haben. Latif habe denselben Anzug getragen, dieselben Ringe, um Mädels aufzureißen. Doch die Vorstellung, Hodeis Doppelgänger zu sein, die kommt seiner Meinung nach allein von Latif. Latif erzählt in seiner Geschichte, er sei von Hodei ins Gefängnis geworfen worden, um ihn zu brechen, um ihn davon zu überzeugen, dass er dessen Doppelgänger werden muss. Ashmaya sagt, das mit dem Gefängnis stimmt, aber aus einem ganz anderen Grund. Als Strafe dafür, weil Latif versucht habe, Hodei zu kopieren.
Das war von Anfang an das Problem. Stimmt das, was der Mann erzählt, oder hat er das extrem gut erfunden? Also ich finde, er hat es nicht erfunden.
Und Latif tut auch alles, um die Zweifel an seiner Geschichte zu zerstreuen. Im Netz finde ich Latif Yahirs Homepage, inklusive eigenem Channel. Der Untertitel The Real World. In einem Clip heißt es: No one knows the secret. Niemand kennt das Geheimnis. Das klingt spannend, aber was genau meint er damit? Oben auf Latif Yahirs Homepage ein Banner mit einem Rat. Er gibt dort einen Advice to Journalists.
Wenn du es nicht mit deinen eigenen Ohren gehört oder mit deinen eigenen Augen gesehen hast, dann spinne hier bitte nicht herum mit deinem kleinen Verstand. Und hör auf, es mit deinem großen Mund weiter zu verbreiten.
Meint Latif damit die Zweifel an seiner Glaubwürdigkeit? Daran, ob die Doppelgängergeschichte stimmt? Dann wäre es ja das Beste, wir könnten die ausräumen. Wir könnten persönlich sprechen. Ich schicke ihm 4 Anfragen. Antworten bekomme ich nicht. Auch dann nicht, als ich Karl Wendel darum bitte, in meinem Namen zu fragen. Fehlanzeige. Nach unserem Interview höre ich dann auch von Wendel nichts mehr. Wenn eine Geschichte so gut ist wie die von Latif, dann kann es passieren, dass niemand so ganz genau nachfragt, ob das alles wirklich stimmt. Andererseits, wenn eine Geschichte so verrückt klingt wie die von Latif, dann muss einer nachfragen. Ed Caesar tut das. Zum Beispiel den Teil mit dem plastischen Chirurgen. Der habe ihm Grübchen verpasst und einen starken Überbiss, seine Zähne verunstaltet, damit er O'Day ähnlicher sehe. Caesar findet den damals leitenden Arzt der Klinik. Der sagt, Quatsch, gab's nicht. Caesar kontaktiert 2 weitere Saddam-Vertraute. Beide sagen, das Ganze sei Unsinn. O'Day habe niemals ein Body-Double gehabt. Latif sagt, er sei mit Hilfe des CIA aus dem Irak nach Europa geflohen. Doch Bob Baer, ein ehemaliger CIA-Verbindungsoffizier im Irak, der weiß davon nichts. Weder von der Flucht mit der CIA, noch von dem Gerücht, dass O'Day überhaupt einen Doppelgänger beschäftigt hätte. Und was Latifs lange Narbe im Gesicht angeht, die angeblich von einem Anschlag stammt, Ed Caesar trifft seine Ex-Frau und die sagt, das war eine Tasse, die sie ihm vor den Kopf gedonnert hätte. Notwehr wegen häuslicher Gewalt. Latif Yahir kann gegenüber Ed Caesar die Zweifel nicht entkräften. Und mit uns will er auch nicht darüber sprechen. Muss er auch nicht. Die Geschichte funktioniert ja trotzdem. Die Filmemacher jedenfalls sagen, diese Details, die seien nicht so erheblich für die Story. Ist ja kein Dokumentarfilm. Unter den Artikeln über Latif Yahir ist auch einer der Zeitautoren Heike Faller. Die Journalistin trifft Latif Yahir im Jahr 2003 und schreibt ein sehr bewegendes Porträt über ihn. Ob ihr damals etwas aufgefallen sei, frage ich sie. Nein, sie hielt ihn für glaubwürdig. Ed Caesar, der das alles recherchiert hat, der will mir grundsätzlich helfen. Ich dürfte gerne aus seinem Artikel zitieren. Was er aber nicht möchte, ist darüber mit mir reden. Er sei gerade froh, dass Latif ihn in Ruhe lasse. Ja, der Rat auf der Homepage an Journalisten, der sei wohl an ihn gerichtet. Und Latif sei ein zwanghafter Charakter und seiner Meinung nach ein Hochstapler. Vielleicht wäre das ja alles nicht so wild, wenn nicht überall stünde based on a true story.
True story. Das ist eben das Einzige, was daran Quatsch ist. Ne? Aber die Geschichten hat es halt gegeben, nur dass er sie sozusagen auf sich projiziert hat. Und ich glaube, dass diese Geschichten, die er darin erzählt, die sind auf jeden Fall nicht an den Haaren herbeigezogen. Sowas hat es gegeben.
Ganz egal, ob die Geschichte nun stimmt oder nicht. Spannend daran ist doch, warum kaum einer nachfragt und der Doppelgänger in den allermeisten Fällen einfach erzählen darf. Jonathan Levy ist israelischer Theatermacher. Er hat ein Stück auf die Bühne gebracht über den Irak, über Saddam Hussein, und in seiner Vorstellung sitzt der Diktator die letzten Stunden seiner Herrschaft eingepfercht in einem Bunker. Und mit ihm dort drin 3 seiner Doppelgänger. Diese Doppelgängergeschichten, die hält Levy für wichtig. Sie seien Teil der Irak-Mystifizierung, die der Westen jahrzehntelang selbst betrieben hat.
Because Saddam here is more a myth than actual treatment of a political situation. It's like trying to take the everyday news and read them mythologically and not really as a political analysis.
Ein Doppelgänger soll ja die Realität verdoppeln. Das heißt auch, so eine Doppelgängergeschichte muss wohl mit ein paar Ungereimtheiten fertig werden. Und sollte irgendwann einmal alles zusammenbrechen, weil nichts von den behaupteten Dingen mehr zu halten ist, für den Moment hat Karl Wendel immer noch einen Twist auf Lager. Eine Fassung, mit der alles wieder ins Lot kommen würde. Der Trick? Einfach alles umdrehen.
Und der letzte Beweis, also der ganz, ganz flüssige Beweis, den wird es nie geben. Man muss ihn glauben oder auch nicht. Vielleicht ist er, Latif ja hier, sogar der wirkliche Odai und die Amerikaner haben den Falschen umgebracht. Ich weiß es nicht.
Der falsche Sohn Saddams. Stefan Beuting hat uns die Geschichte von Latif Yahir erzählt. Glück im Unglück, das sagen wir ja so, ne? Ist eine komische Redeweise irgendwie. Heißt ja eigentlich, dass es uns nicht ganz so scheiße getroffen hat wie die anderen. Wir lernen jetzt einen Mann kennen, der hat so viele Unglücke erlebt, da fragt man sich, ob es überhaupt noch Glück war, von dem man da reden kann. Frane Selak, kroatischer Musiklehrer, ist mit einem Zug in einen Fluss gestürzt. Das gleiche ist ihm nochmal mit einem Bus passiert. Er hat als einziger ein Flugzeugunglück überlebt, einige Autounfälle. Und während die Menschen um ihn rum starben, hat er sich höchstens mal den Arm gebrochen. Glück im Unglück. Achso, und dann hatte er auch nochmal Glück ohne Unglück, als er als Rentner dann im Lotto gewonnen hat. Da stimmt doch was nicht. Kann man sich da fragen. Und das haben wir auch getan. Genauer, Vera Pache.
Vielleicht habt ihr die Geschichte von Frane Selak schon einmal gehört. Er wird als der glücklichste Pechvogel bezeichnet, als der größte Pechvogel aller Zeiten, als unglücklicher Glückspilz oder als Franz im Glück. David Ransom, Grafikdesigner aus New York, hat die Geschichte von Frane Selak in einem kurzen Zeichentrickfilm erzählt. Das Video wurde bei YouTube mehr als 2 Millionen Mal geklickt.
Meet Frane Selak. An elderly music teacher from Croatia, and depending on how you look at it, either the world's unluckiest or the world's luckiest person to ever live. His unbelievable
yet es ist die Geschichte von Frane Selak, Kroate, ehemaliger Musiklehrer und, wie man es nimmt, der glücklichste oder unglücklichste Mensch der Welt. Seine Geschichte beginnt irgendwann Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre. Frane ist unterwegs mit seinen Schülern. Sie fahren mit dem Bus nach Islet. Der Bus überquert eine Brücke, durchbricht das Geländer und platsch, landet im Fluss.
Frane kommt unbeschadet davon. Das ist nur der Anfang seiner Geschichte, die einem Heldenepos gleicht. Das Netz ist voll damit. An die 50.000 Treffer bei Google. Seine Geschichte ist um die Welt gegangen. Der Spiegel, N24, die BBC, der Telegraph, japanische, ungarische, US-amerikanische Medien, alle haben über ihn berichtet. Und je mehr ich lese, desto mehr Versionen finde ich. Das fängt schon bei seinem Namen an. Manchmal heißt er Frane und dann wieder Frano. Auch die Reihenfolge seiner Unfälle variiert.
Traveling from Sarajevo to Dubrovnik, a fault with the line caused his train to jump the track and plunge into the freezing river below.
Frane fährt mit dem Zug zwischen Sarajevo und Dubrovnik. Die Bahnlinie führt entlang eines Flusses. Plötzlich liegt ein Felsbrocken auf der Strecke. Der Zug entgleist und stürzt in den eiskalten Fluss. Bei diesem Unfall gibt es Tote. Frane überlebt.
In manchen Texten bricht er sich einen Arm und schwimmt trotzdem ans Ufer. In anderen Versionen wird er gerettet. Und dann gibt es noch die Version, in der er mit gebrochenem Arm obendrein eine Frau rettet. Eine Heldentat. Ich vermute, dass bei diesen vielen Texten und Filmen im Netz teilweise voneinander abgeschrieben wurde, dass die Geschichte sich dabei entwickelt hat und dass möglicherweise manches gar nicht stimmt. Ich fange auch an zu zweifeln, ob es diesen Typen Frane Selak überhaupt gibt. Der älteste Text auf Deutsch ist ein Artikel im Spiegel. Es ist ein Text vom 16. Juni 2003. Ich schreibe an den Autor. Und ich bekomme prompt eine Antwort.
Sehr geehrte Frau Pache, leider kann ich Ihnen nicht mit einem Kontakt zu Selak helfen. Ich habe zwar damals mit ihm telefoniert, kann die Nummer aber nirgends finden. Wenn ich mich richtig erinnere, stand am Anfang eine Zeitungsmeldung. Der Text erschien im Spiegel in der Rubrik »Eine Meldung und ihre Geschichte«. Der Ausriss ist dort abgedruckt. Selak war schon alt, sprach aber leidlich Deutsch. Ich weiß
der Journalist hat ihn damals also persönlich gesprochen. Immerhin weiß ich jetzt, dass es ihn wirklich gibt.
Hilft Ihnen das ein wenig weiter? Beste Grüße aus Hamburg, Hauke Goos.
Ich finde auch die Meldung, die hinter dieser Geschichte steckt. Sie ist am 23. Mai 2003 in der Süddeutschen Zeitung erschienen.
Frane Selak, kroatischer Musikprofessor, hat offenbar einen guten Schutzengel, der es aber immer sehr spannend macht. Der kroatischen Zeitung Jutarnji List sagte Selak, ich war in 7 schlimme Unfälle verwickelt. Mindestens 2 waren lebensgefährlich.
Nach dem Busunfall und dem Zugunglück taucht in Frane Selaks Geschichte ein James-Bond-reifer Stunt auf.
Frane sitzt im Flugzeug auf dem Weg von Zagreb nach Rijeka. Er sitzt neben einer Stewardess und neben einer Tür. Plötzlich reißt die Tür auf. Frane und die Stewardess werden herausgezogen. Das Flugzeug stürzt ab. 19 Menschen sterben. Frane überlebt. Er ist in einem Heuhaufen gelandet.
Tumbling through the air without a parachute, Frane must have thought he was a goner. But while the plane crashed into the side of a hill, killing all 19 on board, Frane somehow managed to land in a haystack and survived with only minor injuries.
Ja, also wenn man die Geschichte von Frano Seelak hören will, dann muss man sich schon Zeit nehmen, denn die ist ziemlich lang. Und da sollte man sich am besten mit ihm an den Tisch setzen und was essen und dazu den einen oder anderen Jägermeister kommen lassen und ein, zwei Bierchen. Also Frano Seelak ist ein großer Geschichtenerzähler.
Das ist Hilmar Poganatz, freier Journalist. Nachdem 2003 die Meldung über Frane Seelak in deutschen Zeitungen gestanden hatte, ist er nach Kroatien gereist und hat ihn persönlich getroffen.
Ja, der Frano ist also ein lustiger Lebemann einerseits. Also ich glaube, der hat das Leben in vollen Zügen genossen, soweit er konnte. Hat er auch musiziert viel, hat auch bis ins Alter jetzt immer gern mal einen gehoben und hat, glaube ich, aber auch schwere Zeiten durchgemacht mit den Balkankriegen. Gescheiterte Ehen, was sicherlich damit zusammenhängt, dass er auch junge Frauen einfach immer noch sehr interessant findet. Also der hat von allem was mitgenommen und sich so eine positive Grundhaltung bewahrt.
Hilmar Poganatz hat auch Fotos gemacht. Frane Seelak ist darauf ein rundlicher, freundlich in die Kamera lächelnder Mann. Auf einem Bild lehnt er sich zu seiner Frau rüber. Eine Blondine, die wesentlich jünger aussieht, eine Schürze trägt und gerade dabei ist, Kaffee zu servieren. Der Journalist Hilmar Poganatz hat die Geschichte von Frane für die Zeitschrift Dummy aufgeschrieben.
Das ist eine Geschichte, die gewachsen ist mit der Lebenszeit. Die hat an Ausschmückung gewonnen, an Details. Die hat sich vielleicht auch mal ein bisschen gewandelt, gestreckt, gekürzt worden. Da sind überprüfbare Elemente drin, aber nicht alle Elemente sind überprüfbar. Ob die dann deswegen nicht wahr sind, das weiß ich nicht. Aber so ist es eben ein modernes Märchen.
Ja, genau das Gefühl habe ich halt auch. Es ist eine Geschichte, die ist wahnsinnig toll. Jeder Journalist, der die hört, liest, denkt, oh mein Gott, das ist ein Traum von Geschichte, die will man irgendwie erzählt bekommen und aufschreiben. Aber ja, man fragt sich halt auch, stimmt das wirklich, was der da erzählt?
Wenn man so will, ist es natürlich vielleicht so ein bisschen wie mit den UFO-Gläubigen. Ne? Deren Motto ist ja, I want to believe. Und so ein bisschen ist es hier auch. Also ich wollte es gerne glauben. Wenn man natürlich ans Fact-Checking geht, stößt man auf so schwarze Löcher, wo Dokumente dann vernichtet wurden, weil das Haus abgebrannt ist. Aber das ist im Krieg passiert. Insofern kann das natürlich auch sein, dass diese Dokumente wirklich verbrannt sind. Das weiß ich nicht, ob das stimmt oder nicht.
Ein Zugunglück, bei dem die Bahn in einen Fluss stürzt und Menschen sterben. Ein Flugzeugabsturz, bei dem ebenfalls Menschen sterben, nur eine Person überlebt, weil sie aus dem Flugzeug fällt und in einem Heuhaufen landet. Meines Erachtens sind das dermaßen große und außerordentliche Ereignisse, die irgendwo festgehalten sein müssten. In einer internationalen Datenbank für Flugzeugabstürze werde ich schon mal nicht fündig. Dort ist kein Flugzeugabsturz im damaligen Jugoslawien in den 60er Jahren zu finden.
Können. Jetzt ist es natürlich so eine kleine regionale Linie gewesen und irgendwie hinterm eisernen Vorhang, also gut, Jugoslawien vielleicht nicht ganz so abgeschirmt wie die Sowjetunion, aber trotzdem war ich mir dann halt auch nicht sicher, ob die Daten wirklich vollständig sind aus der Zeit. Es ist also auch leicht, das anzuzweifeln in Teilen natürlich. Gerade diese Geschichte mit dem Flugzeug, also 800 Meter aus einem Flugzeug in einen Heuwagen fallen, ja, das ist vielleicht ein Teil in der Geschichte, in der die Geschichte so gewachsen ist.
Dieses Flugzeugunglück, dieser Sturz aus, naja, manchmal sind es 800 Fuß, manchmal sind es 800 Meter in den verschiedenen Geschichten. Ich dachte ja, das lässt sich ganz schnell entkräften und habe einen befreundeten Physiker angerufen. Aber der sagt, klar, ist ungewöhnlich, aber möglich. Frane Seelak überlebt in seiner Geschichte übrigens auch mehrere Autounfälle.
Einmal explodiert sein Wagen während der Fahrt, ein anderes Mal weicht er im Gebirge einem Lastwagen aus.
In 1996, a careless truck driver forced him off the side of a mountain road. His car plunged.
Das Auto stürzt fast 100 Meter in die Tiefe und explodiert. Frane allerdings kommt nicht zu Schaden. Er wird vorher rausgeschleudert.
Diese Geschichte ist einfach genial. Einerseits möchte ich sie gerne glauben. Andererseits interessiert es mich immer mehr, was wirklich dran ist. Weil ich selber kein Kroatisch spreche, hole ich mir Hilfe.
Stjepan?
Hallo Stjepan, hier ist Vera.
Ja, hallo Vera.
Das ist Stjepan Milčić, freier Journalist in Kroatien, der sehr gut Deutsch spricht. Ich habe ihn gebeten, mal zu schauen, ob er Informationen über das Flugzeugunglück oder das Zugunglück finden kann.
Weder in Kroatien noch in internationalen Verzeichnissen der Flugzeugunglücke ist 1963 ein Flugzeugunglück in Kroatien geschehen. Also das gibt es nicht. Ähnlich steht es mit dem Zugunglück ein Jahr davor, dass er behauptet, dass er auch überlebt hat, wo Zug zwischen Sarajevo und Dubrovnik in einen Fluss abgestürzt ist. Und es hätte nach Worten von Selak ja mehrere Tote gegeben. Er hätte sich gerettet. Also das ist auch nirgendwo verzeichnet. So dass man dann natürlich auch andere Sachen in Frage stellen muss.
Auch in Kroatien ist Frane Selak einmal quer durch die Medien gegangen. Und das hat schon vor dieser Geschichte begonnen.
Selak behauptet, er ist ja also Musiklehrer und hat lange Zeit bei der Armee als Musiker gearbeitet und auch als Lehrer an den Schulen. Er hätte einige der populärsten Schlager der 70er Jahre geschrieben. Und da werden auch in einem Interview einige davon genannt. Ich habe dann nach diesen Schlagern gesucht, beziehungsweise nach den Autoren. Und natürlich, wie man sich schon denken kann, bei keinem dieser Schlager ist Selak als Autor genannt, sondern es sind andere. Es gibt nur eine Aussage, die ich finden konnte im Internet, wo ein Nachbar von ihm behauptet, Selak sei ein pathologischer Lügner, der jeden Tag eine neue Geschichte erfindet.
Das jetzt einfach so als endgültigen Beweis hinzustellen, dass Frane Selak ein notorischer Lügner ist und seine Geschichte komplett erfunden hat, das wäre ein bisschen zu einfach. Stjepan hat in Kroatien auch mit einem Journalisten gesprochen, der aus demselben Ort stammt wie Frane Selak und der ihn auch kennt.
Nun, ich habe mit dem Anton Petrušić gesprochen, der ihn auch länger kennt, und ihn gefragt, ist das wirklich so? Und dann hat er auch so ein bisschen erstmal gestutzt und gesagt, ich kenne ihn, hat das erzählt, er wirkt sehr glaubwürdig. Und letztlich haben ja x ausländische Medien darüber geschrieben und eigentlich müsste das so sein. Und als ich sagte, ja, diese Unfälle und so, habe ich ja nicht danach gesucht. Letztlich war auch nicht mein Anliegen zu überprüfen, ob jetzt seine Geschichten stimmen oder nicht, sondern ich wollte einfach nur seine Lebensgeschichte, so wie er sie erzählt, darstellen.
Mit dieser Argumentation würde es bedeuten, je mehr Medien über eine Geschichte berichten, desto wahrer wird sie? Irgendwie entspricht das nicht so ganz meiner Vorstellung vom Journalismus. Aber gleichzeitig denke ich auch, klar, wenn man jemanden porträtiert und sich seine persönliche Geschichte erzählen lässt, geht man erst einmal nicht davon aus, dass die Person lügt. Stjepan stellt die Vermutung an, dass Frane Selak sich mit seinen Geschichten einfach ein bisschen wichtig machen wollte und gemerkt hat, dass das irgendwie funktioniert. Vielleicht. Wir wissen es nicht. Und wir können es weder endgültig beweisen, dass die Geschichte einfach komplett erfunden ist, noch, dass sie auf Tatsachen beruht.
Und da fragt man sich wirklich, ja, wenn jetzt wieder so angefangen hat und einfach die Medien das voneinander übernehmen. Wie gesagt, früher blieb das im Dorf nur und jetzt mit Internet ist das im Nu in der ganzen Welt verbreitet.
Es ist ja eine wunderschöne Geschichte. Also es ist ja auch jemand, der einen Mut macht, wenn man hört, wie viel Glück ein Mensch haben kann laut seiner Geschichte. Findest du, dass ich ein bisschen Spielverderber bin, dass ich da angefangen habe zu recherchieren und überhaupt die Wahrheit wissen will?
Ja, das ist mir jetzt auch bei diesen Recherchen dann eingefallen. Was hat dieser Mensch Großes getan? Ist er eine prominente Person, ist ein Wissenschaftler, hat etwas erfunden oder sei ein bekannter Sänger oder irgendetwas. Also nichts davon. Wenn er diese Geschichte nicht hätte, würde ihn außerhalb seines Ortes ja oder seiner nächsten Umgebung ja niemand kennen. Jetzt Spielverderber, würde ich nicht sagen. Also ich habe eher das so empfunden, muss ich etwas kritisch zu uns selber, also Journalisten, Medien sein. Da sollten also auch wir Journalisten etwas vorsichtiger sein, bevor wir solche Meldungen einfach in die Welt setzen.
Aber Frane Selaks Geschichte ist an dieser Stelle noch nicht zu Ende.
Im Juni 2002 knackt Frane den Lotto-Jackpot. Er kauft sich davon mehrere Häuser, Autos und stellt eine Marienstatue im Garten auf.
Und dieser Teil der Geschichte ist, soweit ich das verfolgen kann, wahr. Hilmar Pogarnatz, der deutsche Journalist, der Frane Selak besucht hat, hat die Marienstatue gesehen und fotografiert. Und abgesehen davon, dass die Höhe seines Gewinns in den Medien variiert, hat auch Stjepan gehört, dass dieser Teil stimmt.
Dass er dann eine Kapelle gebaut hat, dass er selber mal eine Zeit lang 10 Autos hatte, verschiedene Wohnungen gekauft, Freunden geschenkt hat. Es ist nicht alles erfunden, was Frane Selak erzählt, aber eben, manche Sachen sicher stimmen nicht. Ne?
Stjepan hat mir übrigens auch eine Telefonnummer besorgt. Von Frane Selak persönlich. Der Mann müsste heute Mitte 80 sein. Er soll ja ein bisschen Deutsch sprechen, aber vorsichtshalber bitte ich Nesko, einen Kollegen, der Kroatisch kann, mit ans Telefon zu kommen.
Wir haben ihn gerade geguckt.
Ich zögere, über was ich mit Frane reden soll.
Ja.
Eigentlich müsste ich ihn fragen, was er von meinem Vorwurf hält, dass seine große Geschichte in weiten Teilen gelogen ist. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, würde ich ihn lieber fragen, ob er diese Woche schon etwas Unglaubliches erlebt hat.
Birali ste broj koji se ne koristi. Molimo, nazovite službu za korisnike. The number you have dialed is not assigned.
Ich frage mich, lebt Frane Selak möglicherweise gar nicht mehr? Der müsste ja schon ein relativ alter Mann sein. Oder war er am Ende so genervt von den vielen Interviewern Fragen, dass er seine Nummer gewechselt hat? Man muss sich das mal vorstellen. 2006 hat er mit seiner Geschichte sogar Werbung für Chips in Australien gemacht.
I have one in four chance of instant winning free Doritos and other stuff. I don't need much luck, which is good.
Ihr werdet es nicht glauben, aber die Geschichte geht noch weiter. Mit Hilfe von Nesko und einer E-Mail an die kroatische Zeitung Jutarnjilist sind wir tatsächlich noch an Frane Selaks richtige Telefonnummer gekommen und haben ihn angerufen.
Molim. Hallo, dobar dan. Oprostite li to Stan Selak?
Je.
Pozdravljam vas, moje ime je Nezir Trgo. Vaš telefon sam dobio od gospodina Senada Pašića.
Wir haben kurz mit ihm gesprochen. Er lebt also noch. Es geht ihm nicht besonders gut. Er hatte 2 Herzinfarkte und andere Krankheiten, muss viel liegen und langweilt sich. Allerdings gehen ihm die vielen Interviewanfragen mittlerweile auf den Keks. Außerdem hat er sich ziemlich über das amerikanische Zeichentrickfilmchen geärgert. Die hätten ihn lächerlich gemacht und außerdem vieles verdreht. Seine Frau hat ihm dann gesagt, kein Interview mehr ohne Honorar. Von uns, vom Deutschen Radio, will er mindestens 500 Euro. Frane ist echt schlau. Tja, so läuft das mit einer guten Story. Aber das ist jetzt der Punkt, an dem diese Geschichte für mich tatsächlich endet.
Vera Pache über Frane Selaks unglaubliche Geschichte.
Deutschlandfunk Nova 100.
Da stimmt doch was nicht. So heißt die Sendung heute. Niloufer Elhami ist noch im Studio 100 Redakteurin. Und wir hatten ja gerade 2 Geschichten, da könnte man denken, zu abgefahren, um wahr zu sein. Mhm. Tatsächlich gab es ja bei der Geschichte von Doppelgänger von Saddam Husseins Sohn, da gab es deutliche Zweifel, auch bei der von Frane Selak, der so viele Unglücke überlebt hat. Aber selbst wenn Zweifel da sind bei so einer Geschichte, wir haben ja auf jeden Fall die Tendenz, so Geschichten auch glauben zu wollen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also auf Partys zum Beispiel oder in so einer Runde, wenn Geschichten ausgepackt werden, wenn jemand dann gut erzählt und auch noch lustig ist und dann funktioniert das alles. Das ist ja Unterhaltung. Wir wollen unterhalten werden. Und auch wenn da so ein paar, ja, ich sag mal, reißerische Details dabei sind oder man denkt so, na, oder what? Also die nimmt man dann schon in so einer Situation gerne in Kauf.
Ja, es geht mir sogar manchmal so, dass selbst wenn ich weiß, da ist wirklich ein Fehler drin, da stimmt was nicht, dass ich das irgendwie so mitnehme und sage, ist in Ordnung. Also wenn sich Geschichten so verändern, ne, so Geschichten aus der Jugendzeit, die man mit Kumpels erzählt, die dann weitererzählt werden und dann kommt da noch ein Detail dazu und die Geschichte wird immer besser und verändert sich so ein bisschen.
Denkst du, das war so aber nicht?
Das war so aber nicht, aber ich sag nichts, bin da total kulant, weil es ist tatsächlich, wie du sagst, es geht um Unterhaltung. Und das macht auch Spaß, diese Geschichte so zu hören. Problematisch wird es für mich dann, wenn ich das Gefühl habe, das geht irgendwie so gegen meine Grundwerte. Oder
wird manipulativ.
Genau, da will jemand einen manipulieren mit dieser Geschichte, indem er das besonders krass macht, damit man besonders irgendwie sich so und so fühlt.
Oder verhält, genau. Ja, das stimmt.
Oder wenn eine Geschichte in einem professionellen Rahmen erzählt wird, also Stichwort Journalismus, ja, das muss halt stimmen.
Das ist dann richtig problematisch. Also interessant ist ja auch, wie viel eine Erzählung ausmacht, was da überhaupt hängen bleibt, wenn die gleiche Geschichte, die gleichen Fakten ein bisschen unterschiedlich erzählt werden und dass diese unterschiedliche Erzählweise so völlig unterschiedliche Emotionen dann hervorrufen.
Also je nachdem, wie und wer sie erzählt. So, ne?
Genau. Es gibt zum Beispiel eine Geschichte von meinem Bruder, von meinem jüngeren Bruder, der hat vor ein paar Jahren, da war er Anfang 20, eine monatelange Rundreise durch Lateinamerika gemacht und in Peru ist er in einem gottverlassenen, abgelegenen Dorf am Meer bei einer 85-jährigen Frau, bei so einer Oma, da ist er untergekommen. Und dort, zwei Tage nach seiner Ankunft, kriegt er Dengue-Fieber.
Das ist eine ernsthafte Tropenkrankheit, kann richtig heftig werden, so Grippesymptome, kann aber auch zu inneren Blutungen führen und wenn man es falsch behandelt, zum Tod.
Dann also stirbt man.
Es ist eine krasse Krankheit.
Ganz genau. Das wird auch Knochenbrecherfieber genannt, weil das so krasse Schmerzen in den Knochen verursacht. Auf jeden Fall. Da lag mein Bruder also mehrere Autostunden vom nächsten Krankenhaus entfernt bei dieser alten Frau und hat irgendwelche Tees und Naturheilmittel verabreicht bekommen, denn die alte Lady wusste ganz genau, wie man mit Dengue-Fieber umgeht. Und sie hat ihn mehrere Tage stabilisiert. Und als er so stabil war, konnte er dann mit einem Pickup ins nächste Krankenhaus dann stundenlang weiter wegfahren. Und mein Bruder ist ein guter Geschichtenerzähler. Und wenn er diese Geschichte auspackt, meistens nicht freiwillig, sondern weil jemand dann irgendwie... Ne,
oh komm, erzähl doch nochmal, wie du damals oder
ja,
so.
Ja, jemand möchte das irgendwie genau wissen. Dann erzählt er das total witzig, mega skurril, entdramatisiert. Also er erzählt von seinen absurden, krassen Träumen in seinem Fieberdelirium, dass er die Tage bei der Oma, die kamen ihm dann wie Monate vor und er dachte, sie wäre Gott. Mutter Teresa.
85-Jähriger.
So Erscheinungen. Gut. Und die meisten genau lachen dann so und sagen, na sowas, wow, das ist ja eine Geschichte. Aber, da gibt es nämlich ein Aber. Was mein Bruder weglässt, ist dieses kleine Drama, was tatsächlich dahinter steckt, nämlich, dass wir, seine Familie, also ich, meine Eltern, wir haben wöchentlich von ihm normalerweise eine Mail bekommen. Er hat sich immer gemeldet und dann plötzlich über 4 Wochen nichts. Er lag da also wochenlang in Peru im Krankenhaus auf der Intensivstation und wurde behandelt und es hätte wirklich schief gehen können. Er hätte diese alte Frau zum Beispiel nicht gehabt und wir dachten, er ist verstollen. Meine Eltern waren wirklich verzweifelt und er hat sich dann gemeldet, wo alles überstanden war und ihm ging es wieder gut und er hatte gesagt, was er alles gehabt hatte. Und wenn meine Eltern diese Geschichte erzählen würden, würde es ganz anders klingen. Die würden weinen, das wäre dramatisch, das wäre eine ziemlich furchtbare Geschichte und so kann also die gleiche Geschichte, die gleichen Fakten so unterschiedlich erzählt werden.
Einfach, weil es eine andere Perspektive ist.
Ja.
Gleiche Fakten, komplett anderes Gefühl, was diese Geschichte hinterlässt. Ja. Bei Franes Selaks Geschichte, ne, ob sie jetzt stimmt oder nicht, ist das ja auch ein bisschen so. Ne? Die kann man, so wie er das auch erzählt, als Glücksgeschichte erzählen. Mhm. Ein Mann, der unglaubliches Glück gehabt hat im Leben. Man kann die aber auch als eine Tragödie erzählen. Ne? Also ich meine, erstens, weil es vielleicht jemanden fertig machen würde, wenn er weiß, ich bin mit dem Flugzeug abgestürzt, habe als einziger überlebt und die Leute, die mit mir im Flieger waren, die sind umgekommen. Das kann traumatisieren.
Aber
ne?
Auch habe ich mir gedacht, das kann ja auch, man kann ja auch denken, ich werde hier vom Tod verfolgt. Mhm. Mein ganzes Leben, das ist ja, also ich bin mir sicher, da gibt es Leute, die mega Angst davor haben.
Ja, die wären nicht mehr ins Auto gestiegen nach dem dritten
zum
Unfall
Beispiel.
Oder sowas.
Ja.
Genau. Aber vielleicht hören wir halt aber auch lieber die schöne, ne? Die gute Variante, die nicht so tragisch ist.
Die so einen Flow hat.
Die
einfach
Flow
dahin
hat
flutscht.
Genau.
Ja, wahrscheinlich.
Deutschlandfunk Nova 100.
Wir haben Menschen, die uns nah sind, von denen wir eine Menge wissen, was sie gerne essen zum Beispiel, welche Musik sie mögen, wen sie lieben vielleicht. Menschen, mit denen wir schon Nächte gequatscht haben, mit denen wir uns auch bei Twitter regelmäßig gemeinsam über den Tatort aufregen, mit denen wir Urlaubsbilder tauschen. Menschen, die vielleicht sogar unsere Freunde sind, die wir aber nicht einmal in der Kohlenstoffwelt gesehen haben. Und trotzdem gehen wir davon aus, diese Menschen gibt es wirklich. Sie sitzen tatsächlich irgendwo vorm Bildschirm und schicken uns ein lustiges Katzengif. Aber was, wenn es nicht so ist? Wenn das alles ein Schwindel ist? Wenn einer dieser Menschen gar nicht existiert, er ein Real Fake ist, von einer anderen Person erschaffen wurde, um mit uns anzubandeln. Klaus Groß und Viktoria Schwarz haben genau das erlebt. Sie waren sich sicher, sie lieben eine echte Person, bis sie irgendwann merkten, da stimmt doch was nicht. Nora Hespers erzählt uns ihre Geschichten.
Klaus ist 26 Jahre alt und kommt aus einem beschaulichen Örtchen irgendwo südlich von Koblenz, in das sich eine schmale, nicht enden wollende Landstraße durch etliche Dörfer schlängelt. Seine Geschichte beginnt vor 5 Jahren. Da lernt Klaus Christina kennen. Im sozialen Netzwerk Wer kennt wen, das vor allem auf regionale Bekanntschaften setzt. Die Freundschaft beginnt recht unspektakulär.
Sie hatte als Profilbild einen Text, der ging ja so ein bisschen provokativ quasi, scherzhaft provokativ. Nicht so glotzen, gibt kein Profilbild oder nicht so neugierig sein, irgend sowas in der Art, sag ich jetzt mal. Gut, habe ich halt ein bisschen geschmunzelt, dachte mir, ist ja auch witzig, sowas reinzustellen.
Eine Nachricht hinterlässt er nicht. Aber Christina kann sehen, dass Klaus ihre Seite besucht hat.
Irgendwann darauf habe ich aber von ihr dann eine Nachricht bekommen, auch etwas provokativ geschrieben, ja, glotzen, aber nicht mal einen Gruß da lassen oder sowas. Und da kam man halt ins Gespräch, wo man eigentlich herkommt und so weiter und haben uns dementsprechend unterhalten.
Am Anfang ist der Kontakt sporadisch. Hier und da mal eine Nachricht. Sie unterhalten sich über Hobbys, Jobs, Familie, sowas halt. Mit jeder Nachricht wird der Kontakt intensiver.
Wenn dann wirklich immer gefragt worden ist, wie der Tag so war, hat man entsprechend auch rausgelassen, wenn es mal nicht so gut war, dass man halt einen Scheißtag hatte, einen stressigen Tag und dass man ein bisschen genervt ist und so. Und ist entsprechend auch immer auf den anderen eingegangen, sie auf mich, wie ich auf sie. Also es ist ja schon irgendwo entspannend, besänftigend, beruhigend quasi, wenn man da mit jemandem so über etwas reden kann.
3 oder 4 Monate später tauschen Christina und Klaus ihre Handynummern aus. An Heiligabend 2010 hört Klaus zum ersten Mal Christinas Stimme.
In dem Moment, klar, war das ein schönes Gefühl, endlich mal auch eine Stimme für die Person zuzuhören, damit man auch, wenn man mal etwas liest von ihr, das wieder ganz anders betrachtet, ganz anders liest und so, weil man jetzt mal weiß, wie die Person auch redet, sich ausdrückt, artikuliert und so, war schon schön, sage ich jetzt mal, das dann auch zu haben.
Bald reicht es Klaus nicht mehr, Christina nur zu hören. Er will sie jetzt endlich auch mal persönlich kennenlernen, so von Angesicht zu Angesicht. Denn auf ihren Fotos in den sozialen Netzwerken ist sie immer nur halb zu erkennen. Irgendwas verdeckt ständig ihr Gesicht. Dafür hat er aber in der Zwischenzeit immerhin schon Christinas Tante bei Wer kennt wen kennengelernt, Ute. Zu ihr hat Christina ein enges Verhältnis. Außerdem weiß Klaus inzwischen, Christina kifft ab und zu. So richtig ungewöhnlich ist das jetzt auch nicht. Eher ein bisschen spannend und aufregend. Karneval ist es dann endlich soweit. Christina und Klaus verabreden ein Treffen, bei ihr in Kaiserslautern, ungefähr 1,5 Autostunden von Klaus Wohnort entfernt.
Dienstags wollte ich dann runterfahren und montags abends habe ich dann nochmal kurz mit ihr geschrieben, ob alles klappt, wann ich morgen da sein soll und sonstiges. Und da kam schon keine Antwort mehr und habe dann am späten Dienstagvormittag erfahren, in Anführungszeichen, dass Christina von der Polizei in Haft genommen wurde und dass sie gar nicht jetzt besuchbar ist. Dementsprechend bin ich halt zu Hause geblieben.
Die Nachricht von Christinas Verhaftung erhält Klaus von ihrer Tante, Ute. Es ist eine abenteuerliche Geschichte. Aber Klaus sieht keinen Grund daran zu zweifeln. Christina sei in eine Verkehrskontrolle geraten. Die Polizisten in Zivil hätten sich nicht ausgewiesen, wollten Christinas Handtasche durchsuchen, Verdacht auf Drogenbesitz. Christina wehrt sich und bricht der anwesenden Polizistin im Handgemenge den Arm. Sie kommt in Untersuchungshaft.
Also ich war jetzt nicht wirklich überrascht oder so, weil ich halt eben wusste, dass sie den einen oder anderen Kontakt ja dazu hat, zu den Rauschmitteln. Aber es war halt schon irgendwo etwas traurig dann, wenn man sich vorher abends immer mal geschrieben hat oder sogar mal telefoniert haben. Da 2 Wochen wirklich gar nichts zu hören, war da schon etwas trist, sage ich jetzt mal.
Es ist das erste Mal, dass Klaus merkt, wenn Christina nicht da ist, dann fehlt ihm was. Nicht eine Sekunde denkt Klaus darüber nach, dass es Christina gar nicht geben könnte. Dass sie ein Fake ist. Eine reale Person zwar, aber mit einer gefakten Identität. Ein Real Fake. Real Fake, dieser Begriff stammt von Viktoria Schwarz. Die Journalistin hatte es selber mit einem Real Fake zu tun. Vor der Geschichte mit ihrem Kai hätte sie es nicht für möglich gehalten, dass sie selber mal einem Fake ins Netz gehen könnte.
Ich bin wirklich Internetnutzerin der ersten Stunde.
Und ich kannte Fakes, ich kannte alles und mir war völlig klar, niemals würde irgendjemand mich so aufs Glatteis führen können. Ich wusste aber nicht, dass es eben so groß angelegte Fälle geben kann.
Im Gegensatz zu vielen anderen konnte sie den Täter identifizieren. Über ihre Erfahrungen und Erkenntnisse hat sie erst gebloggt und jetzt ein Buch geschrieben. Als Victoria im Herbst 2011 via Twitter mit Kai in Kontakt kommt, ist er einfach nur einer von vielen Menschen, die sie so im Netz kennenlernt. Kai ist charmant, intelligent, einfühlsam und tiefsinnig und sieht zufällig auch noch ziemlich gut aus. Zu schade, dass Kai gerade in den USA lebt.
Also die ersten 4 Monate waren super. Da hat die Person ja auch gesagt, sie ist in den Staaten und es war klar, man kann sich nicht treffen. Ich wurde zwar immer eingeladen, aber ich wollte nicht in die Staaten zum fremden Mann fliegen. Dann war das erste Treffen halt nach diesen 4 Monaten anberaumt und das fand nicht statt. Er musste länger in den Staaten bleiben. Da habe ich dann zum ersten Mal schon gedacht, so schräg. Die Begründung für dieses abgesagte Treffen war aber sehr gut.
Denn bis dahin weiß Victoria aus zahllosen Facebook-Nachrichten, E-Mails, WhatsApp-Chats und Skype-Telefonaten, dass Kais Familienleben ziemlich kompliziert ist. Kai ist der Sohn jamaikanischer Eltern, in Deutschland aufgewachsen mit 2 Brüdern und einer Schwester. Als er 20 ist, lassen sich die Eltern scheiden. Sein Vater geht zurück nach Jamaika. Seine jüngeren Geschwister bleiben bei der Mutter. Die kommt mit der Situation nicht klar, hat immer wieder psychisch labile Phasen. Victoria ist bestens eingeweiht in das Familiendrama. Deshalb wundert sie sich nicht, als die Situation bei einem gemeinsamen Familienurlaub über Silvester eskaliert. Die Mutter rastet aus. Der jüngste Bruder, gerade 12, will lieber mit Kai nach Deutschland als bei seinen Eltern in den USA bleiben. Weil das nicht geht, bricht er am Flughafen in Tränen aus, schreit. Und Kai bringt es nicht übers Herz, in den Flieger zu steigen. So platzt das erste Treffen zwischen Kai und Victoria.
Dann sollte er aber irgendwann, behauptete er, er wäre zurück in Deutschland und wollte mich aber trotzdem nicht sehen. Und hat dann vorgeschoben, er hätte ganz schlimme psychische Probleme. Und für mich war das schon plausibel. Ich habe das gemerkt am Verhalten der Person, dass da psychisch was im Argen liegt. Und habe angenommen, das ist eine Person, die keine echte Nähe ertragen kann.
Auch mit Kais Brüdern und seiner Schwester ist Victoria inzwischen via Facebook befreundet. Hat Kontakt mit ihnen, wenn es Kai psychisch nicht gut geht, tauscht sich aus. Wenn es ihm gut geht, postet Kai fleißig Fotos und Videos aus seinem Leben, die ebenso fleißig von seinen Freunden und seiner Familie kommentiert und geliked werden.
Wenn er gesagt hat, wir haben hier eine Orkanwarnung, dann hat er am nächsten Tag ein Video gefilmt mit dem Orkan aus dem Fenster raus und die Kamera gedreht auf sich. Also ich habe alles immer gewusst, was er macht, vermeintlich. Und für mich wirkte dieser Mensch natürlich dadurch komplett echt.
Victoria verliebt sich in Kai. Er ist einfühlsam, aufmerksam, schickt Victoria teure Geschenke aus den USA. Dann kommen immer wieder Tiefs. Kai taucht ab, hat psychische Probleme, depressive Schübe. Und Victoria macht sich ernsthafte Sorgen. Erst viel später wird ihr klar, das Ganze hat Methode. Kai manipuliert sie.
Da gibt es dann so Zuckerbrot und Peitsche, so ein bisschen wahnsinnig auf den anderen eingehen, ganz liebevoll. Und alles ist schön und alles ist gut und die Person kann sich richtig zurücklehnen, die verliebte Person. Und dann auf einmal zieht sich der andere zurück. Es gab meinetwegen eine kleine Unstimmigkeit, zack, zieht sich der Fake zurück. Und das Opfer bleibt mit so einem Gefühl der Schuld zurück und denkt immer, was habe ich falsch gemacht? Und beschäftigt sich gedanklich permanent mit dem Fake. Und wenn der sich dann endlich wieder meldet nach ein paar Tagen, ist das Opfer schon so weich geklopft und so voller Liebeskummer oder so Verlustschmerz, dass es wieder erstmal den Mund hält und ganz lieb ist, nicht nach einem neuen Treffen fragt.
Auch Klaus spielt das Spiel mit. Er leidet mit Christina, als sie in Untersuchungshaft sitzt. Und natürlich können sie sich während dieser Zeit nicht sehen. Christina tischt ihm immer neue, abenteuerliche Geschichten auf. Aber Klaus ist längst so verliebt, dass er nichts davon in Zweifel zieht. Und warum sollte Christina ihn auch anlügen? Sie will nichts von ihm. Kein Geld, keine Geschenke. Nur seine Zeit. Dann wird Christina angeblich verurteilt zu einer Haftstrafe von 10 Monaten. Sie flieht in die USA.
Ich weiß es noch, ich bin gerade bei meinem alten Arbeitgeber, bin ich nämlich da die Treppen gerade hochgegangen, durchs Büro gegangen und da habe ich auf einmal eine SMS bekommen, bin jetzt am Flughafen, melde mich später. Und da dachte ich nur so, was ist denn jetzt los? Und stand da wie der berühmte Ochs vom Berg. Also da dachte ich, okay.
Ungefähr ein Jahr kennt er Christina jetzt. Gesehen hat er sie immer noch nicht. Mit ihrer Flucht in die USA rückt ein Treffen in weite Ferne. Aber sie schreiben sich täglich Mails, telefonieren.
Ich krieg mehr oder weniger quasi erzählt, wie sie sich da drüben am Einleben ist, wen sie da kennenlernt, wo sie Arbeit gefunden hat. Und glaubt dem auch allem. Ich hatte da ja null Grund oder vielleicht schon ein paar Gründe, aber jetzt keine, die mich jetzt wirklich skeptisch genug gemacht hätten und war logischerweise wieder geködert, angelockt von diesem dramatischen, von diesem provokanten, neugierig machenden Stoff, den ich da vorgesetzt bekommen habe.
Christina wird sein ganzer Lebensinhalt. Durch die Zeitverschiebung können sie nur nachts telefonieren.
Wochenends, wenn wir quasi beide frei hatten, haben wir auch mal 10, 12, 14 Stunden miteinander verbracht, am Stück auch. Also quasi durchgechattet, danach zwischendurch telefoniert. Auch wir haben schon mal 12 Stunden am Stück telefoniert, sind währenddessen mehr oder weniger quasi eingeschlafen wirklich und aufgewacht und der andere war immer noch dran und so. Also es war wirklich sehr zeitintensiv, muss ich sagen. Also ich habe mich auch hier privat von wirklich nahezu allem und jedem abgekapselt, meine Freunde vernachlässigt, bin kaum noch weggegangen.
Zwischendurch dann immer mal wieder der Versuch, Christina zu treffen. Wenn sie über Paris mit dem Zug nach Deutschland gereist ist, um heimlich ihre Verwandten zu besuchen. Einmal fährt Klaus sogar nach Kaiserslautern. Angeblich übernachtet Christina bei ihrer Tante Ute. Klaus hat sogar die Adresse. Doch als er bei Ute ankommt, ist Christina schon wieder weg.
Und da dachte ich natürlich, ja, so super. Da hat Ute mich dann noch, komm doch rein, trinken einen Kaffee zusammen, unterhalten wir uns mal. Hat sie mich zu sich hoch eingeladen, haben wir gerade einen Kaffee zusammen getrunken. Und da habe ich sie halt so ein bisschen gefragt, hier, war sie da, warum ist sie denn schon wieder weg?
Fast 2 Jahre vergehen so, dann hält Klaus es nicht mehr aus. Er will Christina sehen, will wissen, mit wem er es zu tun hat. Für ihn ist es die große Liebe und er ist bereit, alles aufzugeben. Er kündigt seinen Job, seine Versicherungen, beantragt ein Visum und fliegt im Juli 2013 nach New York, um Christina zu finden.
Sie wusste, dass ich komme und sie hat wirklich versucht, also alle Hebel in Bewegung zu setzen, dass ich das nicht mache, dass ich bleiben soll, wo ich bin, dass ich halt nicht nach New York komme.
Klaus ist das egal. Er glaubt, wenn wir uns nur gegenüberstehen, dann wird das was mit uns. Dann wird alles gut. Das Einzige, was Klaus von seinem USA-Trip abhalten würde, sagt sie nicht. Dass es Christina gar nicht gibt. Dass die letzten 3 Jahre ein einziger Fake waren. Es sind Geschichten wie die von Klaus, die Victoria bis heute so richtig sauer machen. Auch wenn sie inzwischen weiß,
wenn jemand so richtig wahnsinnig aufwendig faked und über einen langen Zeitraum, dann kann man davon ausgehen, dass da eine Persönlichkeitsstörung hintersteckt. Dazu kommt dann, einige sind einfach in ihrem eigenen Leben unzufrieden, unausgeglichen oder haben so das Gefühl, die Kontrolle über das verloren zu haben, was sie eigentlich wollen. Und die optimieren sich dann ein anderes Leben. Die wollen an eine andere Haut schlüpfen und bauen sich eine optimierte Version von sich selber.
Aber es steckt noch mehr dahinter. Und dafür hat Victoria weit weniger Verständnis.
Nichtsdestotrotz ist es aber so, dass man genau merkt, dass viele der Menschen eben auch eine große Faszination zu haben scheinen, daran andere zu manipulieren. Und auch immer gucken, wie weit können sie gehen. Und eben nicht diese moralische Bremse haben, die, ich nenne sie jetzt mal, normale Menschen haben, wenn sie dann hören, Mensch, da fliegt jetzt echt einer nach USA. Der gibt da gerade Tausende von Euros aus, fliegt dahin und ich weiß ja, dass er mich da nicht treffen wird. Dann einfach zu sagen, ey, stopp, hier, ich muss das jetzt stoppen. Nein, die machen weiter und ziehen es bis zum bitteren Ende durch und haben einfach kein Gewissen, was da irgendwann mal zum Vorschein kommt.
Gelernt hat sie das aus ihrer Geschichte mit Kai. Es dauert 1 Jahr, bis Victoria erfährt, Kai Cruz, der Mann, in den sie sich verliebt hat, den gibt es nicht. Eine Freundin hat ihm hinterher spioniert, hat seine angeblichen Arbeitsstellen überprüft, kein Kai. Die Schule, an der er angeblich war, auch da kennt niemand Kai. Und auch seine Geschwister waren nie dort. Victoria hat geahnt, dass etwas nicht stimmt. Aber das? Sie fällt aus allen Wolken und ist gleichzeitig erleichtert. Und sie ist neugierig. Wer macht sowas? Und warum?
Ich war echt entrüstet und habe gedacht so, Alter, nicht mit mir. Du denkst, das Netz ist anonym und dir kann nichts passieren, aber dann ist jetzt mal Schluss. Und ja, ich meine, man sieht, wenn man sich Mühe gibt, kann man das Glück haben, dass so eine Person gefunden wird.
10 Monate lang recherchiert sie, kontaktiert andere Frauen, die Kai ins Netz gegangen sind, allerdings in der Gestalt seines angeblich besten Freundes Chris. Das Ergebnis ihrer Recherchen ist einigermaßen überraschend. Kai ist eine Frau. Eine Psychologin, die an einer Universität in den USA arbeitet. Und die bereits seit dem Jahr 2000 in die verschiedensten Identitäten schlüpft und in Foren und Netzwerken ihr menschliches Spielzeug sucht. Viktoria veröffentlicht ihre Erfahrungen mit Kai Mitte 2013 in einem Blog. Ungefähr zur selben Zeit, als Klaus in den USA gerade vergeblich darauf hofft, Christina zu treffen. Sein bester Freund findet den noch ziemlich frischen Blog-Eintrag.
Und da habe ich mir das halt durchgelesen, habe dann auch Kontakt mit Viktoria aufgenommen. Hab gesagt, hier, was kann ich denn machen? So und so sieht's aus. Ich sitze jetzt hier in New York. Und da hat sie mir halt eben ein paar technische Tricks genannt, mit denen ich halt prüfen kann, ob sie wirklich aus New York ist, ob sie wirklich in Amerika ist.
Mit einem IP-Tracker liest er Christinas E-Mails aus. Keine einzige wurde von einem Server in den USA versendet. Alle E-Mails stammen aus Deutschland.
Mir war zu dem Zeitpunkt wirklich alles quasi egal. Ich wollte endlich mal wissen, was ist jetzt Sache, wo bin ich überhaupt hier dran.
Und deshalb geht Klaus noch einen Schritt weiter.
Und habe dann auch zusätzlich noch mit einer Detektei Kontakt aufgenommen, die mir auch tatsächlich in meinem Auftrag dann ihr Handy hat geortet hat. Und als ich diese Ortung dann bekommen habe, bin ich dann auch direkt wieder, okay, gut, Rückflugticket buchen und bin wieder zurück nach Deutschland.
Die Handyortung zeigt eindeutig, das Telefonat wurde aus Deutschland geführt. Und zwar ungefähr von da, wo Christinas Tante wohnt. Auch das Handy und der Vertrag zur entsprechenden SIM-Karte laufen auf Utes Namen.
2 Tage später bin ich zu Ute gefahren. Ich hatte ja keinen Job, ich hatte ja Zeit. So, war dann bei Ute, hab sie dann gefragt, ja hier, was ist denn da los? Warum ist Christina in Deutschland? Hab das noch so aufgespielt von wegen hier, ich hab ihre E-Mails ausgelesen, die wurden von mir von Deutschland zugeschickt, das heißt, sie muss hier in Deutschland sein. Ja, ich weiß nichts davon, also sie ist in New York und hat das immer abgestritten.
Er glaubt Ute kein Wort, aber den entscheidenden Gedanken kann er immer noch nicht fassen.
Immer noch zu diesem Zeitpunkt bin ich davon ausgegangen, dass Christina eine selbstständige eigene Person ist.
Wie soll man auch begreifen, dass der Mensch, mit dem man Tage und Nächte telefoniert, mit dem man 3 Jahre seines Lebens verbracht hat, gar nicht existiert? Die Erkenntnis kommt erst ein paar Monate später. Mit einer Stern-TV-Reporterin fährt Klaus erneut zu Ute. Er will eine Erklärung. Ute selbst will aber nicht mit ihnen reden. Und ihr Ehemann und ihr Sohn kennen keine Christina. Erst da begreift Klaus, Christina gibt es gar nicht. Ute, eine Frau Mitte 50, ist Christina.
Zur Liebe manipuliert. Nora Hespers hat mit Klaus und Viktoria gesprochen, die Real Fakes auf den Leim gegangen sind. Das war's jetzt auch schon wieder von dieser 100. Danke an Stefan Beuting, der uns die Geschichte von Latif Yahia erzählt hat, von Uday Saddam Husseins angeblichen Bullet Catcher. Danke an Vera Pache, die uns Franes Selak vorgestellt hat. Und an Nora Hespers, die mit 2 Menschen gesprochen hat, die zur Liebe manipuliert wurden, die Real Fakes auf dem Leim gegangen sind. Danke auch an Petra Bäumer online und Norman Wollmacher in der Technik. Vielen Dank an Nilofa Elhami, Redakteurin dieser Sendung. Wenn euch gefällt, was ihr hier hört, empfehlt uns doch bitte weiter oder gebt uns eine Rezension bei eurem Podcast-Anbieter, iTunes, Spotify, wo auch immer. Und wenn euch nicht gefallen hat, was ihr gehört habt, dann gebt uns einfach Saures. Per Mail könnt ihr das machen, da könnt ihr aber auch natürlich Lob, Fragen oder eure Geschichten loswerden, von denen ihr sagt, die sollten unbedingt mal in diesem Radio hier erzählt werden. mail@deutschlandfunknova.de ist die Adresse. Habt eine schöne Zeit, eine stimmige Zeit. Ich bin Paulus Müller und das war 100.
Deutschlandfunk Nova 100.
I think I read a few articles about that and
And then later on I read some articles that he had no doubles.
Jonathan Levy, der Theatermacher, der hat in der Vorbereitung auf sein Stück versucht herauszufinden, ob Saddam Hussein wirklich diese Doppelgänger gehabt hat. Er hat Belege dafür gefunden, er hat Artikel gefunden, die dagegen sprechen. Mir ging es so ähnlich, als ich versucht habe herauszufinden, ob Latif Yahia tatsächlich der Doppelgänger von Odey Saddam Hussein gewesen ist. Und an diesem Moment, an dem das wirklich auch ein Stück weit unbefriedigend wird, wirklich nicht richtig rausfinden zu können, ob das jetzt wahr oder falsch ist, gibt es da diesen Notausgang. It's a myth. Alles ein großer Mythos rund um diesen Irak, rund um die Doppelgänger.
Im Laufe meiner Recherche zu der Geschichte von Frane Silak dachte ich ja, oh, vielleicht ist es schon jetzt zu Ende, an dem Punkt nämlich, wo ich festgestellt habe, ich brauche dringend jemanden, der Kroatisch kann. Ich kenne selber niemanden oder dachte zumindest, ich kenne niemanden. Ich habe dann eine Rundmail geschickt und habe unfassbar viele Mails zurückbekommen von meinen ganzen Kollegen, wo viele Kroatisch-Talente schlummern, unter anderem bei Nesco, bei dem ich mich an dieser Stelle nochmal ganz herzlich bedanken möchte, dass er mit mir zusammen Frane angerufen hat.
Als ich mit dem Interview fertig war und mich bei Klaus bedankt habe für die ausführlichen Informationen, hat Klaus eigentlich nur gelacht und meinte, ich würde nur die Spitze des Eisberges kennen und hat dann noch kurz die Profile aufgezählt, mit denen Christina unterwegs war im Netz.
Also da sind schon einige Profile quasi, mit denen ich auch im Laufe der, es waren ja immerhin quasi 3-4 Jahre, Kontakt hatte.
Was ich an Victoria total spannend fand, ist, dass sie diese Geschichte einfach in die Hand genommen hat und agiert hat. Und was ich bei ihr auch beobachtet habe, ist, dass sie nicht nur sich selber analysiert hat, sondern auch eine unwahrscheinliche Empathie hat für die Täter.
Von mir wird immer so eine klare Haltung so gegen die Fakes erwartet. Und natürlich finde ich schlimm, was die machen und es ist verwerflich. Trotzdem sind das aber Menschen, die auch eine eigene Geschichte haben. Und die meisten von ihnen machen das nicht aus Jux, sondern weil es ihnen halt einfach in ihrem eigenen Leben nicht gut geht.
Deutschlandfunk Nova 100.
Jeden Sonntag um 16 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.